Auch ein Hallo von mir und guten Morgen. Ich bin ziemlich aufgeregt. Es ist, das gibt sich, das ist gut. Ja, was ich vorbereitet habe, komme ich gleich dazu. Also erstmal kurz, wer ich bin, wer mich nicht kennt. Ich bin die Sarah Huss, gehe in die SV nach Leofeld. Bin verheiratet mit meinem Mann Friedhelm, den kennen vielleicht manche. Wir haben zwei Kinder, die sind dabei, der Matti und der Levi mit 8 und 11 Jahren. Seit 2020 gehöre ich zum BLK und bin für die Finanzen im Bezirk zuständig. Also die, die manchmal nicht so gute Nachrichten überbringt. Aber genau, ich mache es gerne und hoffe, dass ich es noch ein bisschen machen kann. Dann zu dem, warum ich heute hier stehe und was ich machen werde. Also ich habe keine normale Predigt mitgebracht. Jetzt werde ich, muss ich alle die enttäuschen, die mit einer Predigt von mir rechnen. Das ist nicht ganz meine Gabe. Aber ich habe ganz viel mit Gott erlebt im letzten Dreivierteljahr, wie er in unserer Familie, in meinem Leben, in dem Leben von meinem Mann gewirkt hat, immer noch wirkt und wie wir seine Gegenwart ganz speziell spüren durften und immer noch spüren dürfen und wir unser Leben einfach ganz speziell auf ihn ausrichten wollen und können. Und genau. Erstmal kurz zu der ganzen Geschichte um mich rum, will ich euch kurz mit reinnehmen, was wir in den letzten, jetzt schon fast ein Jahr, erlebt haben. Also kurz zu der Krankengeschichte. Ich weiß bereits seit dem Jahr 2013, also seit über 10 Jahren, dass ich irgendwas im Kopf habe, was da nicht hingehört. Also das wissen wir schon sehr lange. Aber was es ist, wussten wir lange nicht. Durch regelmäßige MRTs am Kopf wurde der Befund in engmaschig kontrolliert. Bis im Jahr 2017 war alles in Ordnung. Es war unverändert. Ich hatte keinerlei Einschränkungen in meinem Leben. Es war kein Wachstum zu erkennen. Also bestand auch kein akuter Handlungsbedarf. Im Jahr 2022 wurde dann durch ein MRT festgestellt, dass dieser Schatten im Kopf sich verändert hat. Also dieser Schatten ist gewachsen oder man sieht im MRT-Bild halt graue Umrisse. Mittlerweile sehe ich da auch mehr. Zu der Zeit habe ich noch nicht viel gesehen. Aber man lernt mit jedem MRT-Bild dazu. Ja. So begannen viele Arztbesuche, ganz viele. Im Dezember letztes Jahr war ich kurz stationär in Tübingen. Dort ist meine Ärztin, die hat sich auch die Bilder angeguckt, mich weiter untersucht, verschiedene Untersuchungen gemacht. Ich war eine Nacht dort. Die Untersuchungen haben nicht viel Ergebnis gebracht, was da los ist. Und im März war ich wieder in Tübingen, 3 Nächte. Da haben sie eine Biopsie gemacht. Also die haben eine Gewebeprobe vom Kopf entnommen. Da wird der Kopf aufgeschnitten und mit einem Roboter, also unter Vollnarkose, eine Roboterbiopsie. Mit dem Roboter wird in dieses Kopf, in das Gewebe reingegangen und ein Stück entnommen. Also ist ganz interessant, auf den MRT-Bildern ist jetzt ein runder Kreis zu sehen. Da fehlt Gewebe. Also das ist einfach nicht mehr da. Genau, und das haben sie untersucht. Das war im März. Und dann haben wir im April, da war ich 37 Jahre, die Diagnose bekommen, dass ich einen Hirntumor habe. Der Hirntumor ist aktuell noch in einem Stadium, wo noch nicht ganz so aggressiv ist. Aber man kann das nicht so lassen. Also man kann ihn nicht operieren, weil er an der Stelle ist. Er ist viel zu groß und an der Stelle, wo lebensnotwendige Nerven einfach langlaufen. Und er ist nicht heilbar. Aus medizinischer Sicht nicht heilbar. Nach einigen Arztgesprächen war dann irgendwann klar, welcher Weg vor uns liegt. Und der Weg war anfänglich mit 30 Bestrahlungen am zentralen Nervensystem zu beginnen. Die Bestrahlungen gingen von montags bis freitags, das habe ich im DIA gemacht, von Mitte Mai bis Anfang Juli. Für die Leute, die einen Tumor im Kopf haben, läuft so eine Bestrahlung ganz speziell ab. Also wenn man zum Beispiel Brustkrebs hat oder einen anderen Krebs, wird durch Tätowierung Punkte am Körper markiert. Wenn man einen Hirntumor hat, kann man schlecht Punkte am Kopf markieren, wird eine Bestrahlungsmaske hergestellt. Also, die sieht so aus. Sage ich gleich noch mehr dazu. als diese Maske hergestellt wurde, das ist so Silikon, ich weiß nicht genau, was es ist, liegt man auf so einer Liege. Es wird so ein warmfeuchtes Tuch über den Kopf gespannt. Es wird erstmal hier was ausgeschnitten, also dass man noch schnaufen kann. Man kann auch da durchschnaufen. Dann wird es geföhnt und wird durch CT gefahren. Und dann werden verschiedene Bilder, Aufnahmen vom Kopf gemacht. Und irgendwann wird es markiert, wo der Tumor sitzt und wo die Strahlen durch diese Maske in den Kopf eindringen werden. So der Plan. Als das hergestellt wurde, es war ganz furchtbar. Also 20 Minuten auf dieser Liege und dann diese Maske da drüber. Und nicht wissen, wie lange geht es hier. Also es war sehr beengend. Genau. Diese Maske wurde mein ständiger Begleiter. Also, muss ich dir vorstellen, die kann man hier hinten aufmachen. Und dann ohne Brille. Also ich trage Perücke, auch abgezogen und dann so aufgezogen. Und dann wird die später auf dieser Liege festgeklipst. Also der Kopf ist da drunter, man liegt da und dann wird es so hingeklipst und man kann sich nicht bewegen, man kann auch schier nicht schlucken, weil das durch den Kinn wird es so hindrückt. Also so sieht die Strahlungsmaske aus, darf ich mit heimnehmen, vielleicht brauche ich sie nochmal, haben sie gesagt. Also gut, um es euch zu zeigen, ist es super. Sie liegt sonst ganz hinter dem Schrank, dass ich sie nicht sehe. Ich habe sie heute, gestern habe ich sie rausgeholt. Das zu dieser Maske und dann drehte hier diese Strahlen ein, das habe ich aber nie gesehen, weil ich lag ja auf dieser Britsche da. Die erste Bestrahlung war Mitte Mai, 16. Mai. Danach ging es mir relativ gut. Ich habe schnell gemerkt, dass ich ein enormes Ohrgeräusch habe und ganz arges Klopfen im Kopf. Und ich habe immer wieder zu meinem Arzt gesagt in der Bestrahlungstherapie, was für Probleme ich habe. Ich habe die Situation geschildert. Er hat gemeint, ich habe einen erhöhten Hirndruck, ich muss Cortison nehmen. Okay, ich habe Cortison genommen, 2 Milligramm, das hat ja gar nicht geholfen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich muss mehr nehmen, 12 Milligramm pro Tag. Und dann nahm meines Erachtens das ganze Chaos seinen Lauf. Das Cortison hat sehr viele Nebenwirkungen. Also wer schon mal Cortison genommen hat, weiß das. Ich konnte nachts nicht schlafen. So kam es, dass ich nachts 4 Stunden geschlafen habe und 20 Stunden am Tag wach war. Okay, also 20 Stunden wach, viel Zeit zum Nachdenken, sehr viel Zeit zum Nachdenken. Oft habe ich geschlafen von abends 10 bis nachts um 2 und dann war ich den Rest wach. Und dann ist die Frage, was tut man in der Zeit? Und für mich war ganz klar, ich liege in meinem Bett, ich habe fast die ganze Zeit mit Gott geredet. Ich habe mich so gefühlt, als würde er neben mir stehen. Also ich lag in meinem Bett, mein Mann lag in seinem Bett, würde neben mir stehen. Und ich habe angefangen, ihm zu danken für alles und jeden. Für mich war ganz klar, ich will jetzt hier nicht bitte und wie schlecht es mir geht und gar nicht. Mir war es so wichtig, für die Gemeinde zu danken für all das, was in meinem Leben so schön und wertvoll ist. Für all die Menschen, mir sind so viele Menschen eingefallen, die so gut mit uns meinen und immer wieder dafür gebetet, immer wieder gesagt, Gott, ich bete für die Menschen und bitte berühre mich. Ich will dich spüren und ich weiß, du bist da und ich weiß, dass du uns hier durchträgst. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, liege ich in meinem Bett und habe mich so geborgen und so behütet gefühlt, obwohl mein ganzer Kopf, also das kann man sich nicht vorstellen, durch die Bestrahlung echt eingeschränkt war. Ich habe mich gefühlt wie so ein Papa, das könnt ihr vielleicht nachvollziehen, der sein Baby auf die Arme nimmt und es hin und her schaukelt und sagt, Sarah, ich bin für dich da. Das habe ich ganz oft und ganz präsent gespürt. Durch die anhaltende Bestrahlung und das Cortison wurde mein Allgemeinzustand eigentlich von Tag zu Tag schlechter. Also man hat einfach gemerkt, vieles geht nicht mehr. Ich konnte irgendwann nicht mehr geradeaus laufen. Ich habe die ganze linke Körperhälfte nicht richtig gespürt, hatte ganz wenig Gefühl. Essen fiel mir so schwer. Ich habe die Arme nicht hochgekriegt. Ich habe mir gesagt, mir fällt Essen so schwer. Ich kann mein Fleisch nicht schneiden. Ich hatte so einen ganz ekligen Geschmack nach Metall im Mund. Das kam von der Bestrahlung, Übelkeit, Schwindel, so Schweißausbrüche, Verwirrtheit. Und ich konnte viele kleine Gedankengänge einfach nicht mehr nachvollziehen. Also so Hausaufgaben mit einem Kind in der 5. Klasse, Das ging gar nicht mehr. Das war undenkbar. Ich habe ein Buch gelesen. Irgendwann habe ich gedacht, das ist echt komisch. Das Buch ist so komisch, ich verstehe das nicht mehr. Hab's gelassen. Ich konnte der Geschichte einfach nicht mehr folgen. Ich konnte Bankgeschäfte nicht mehr machen. Ich konnte keine WhatsApps mehr schreiben. Alles fiel mir so schwer. Ich konnte keine richtigen Sätze mehr bilden. Und also muss ich vorstellen, Familie mit zwei Kindern musste es irgendwie mittragen. Ich bin immer wieder zu meinem Arzt und habe gesagt, dass es mir einfach nicht gut geht. Und er hat mich nicht ernst genommen. Er hat immer gesagt, ich sträube mich gegen die Bestrahlung, mein Körper sträubt sich. Ich habe immer wieder gesagt, das ist nicht so. Ich habe nie mit meiner Krankheit gehadert. Ich habe auch die Untersuchungen alle mitgemacht. Ich habe mich gegen keine Behandlungsform gestellt oder gegen irgendwas gezweifelt. Also von Anfang an nicht. Dann war es ein Freitag, der 2. Juni, da war der Allgemeinzustand so schlecht, dass ich gar nicht mehr wusste, wie es überhaupt weitergehen soll. Also es ging gar nichts mehr. Denken nicht, reden nicht, kleinste Überlegung nicht, ich konnte nicht mehr telefonieren. Ich konnte meine Eltern nicht mehr anrufen. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ruf meine Eltern mal an, ich kann es nicht. Das strengt mich so an, ich schaffe das nicht. Ich konnte nichts mehr aufschreiben. Und war für meine Kräfte echt am Rande der Belastbarkeit. Und dann diese Verwirrung dazu. Wochenende war immer Bestrahlungspause, also Montag bis Freitag Bestrahlung, Samstag, Sonntag Pause und Montag wäre es eigentlich weitergegangen. Aber das Wochenende hat auch keine Erholung wirklich gebracht. Montag war dann die nächste Bestrahlung und hat der Arzt selber eingesehen, hier geht gar nichts mehr und hat mich stationär aufgenommen. Die Vermutung war, dass der Tumor unter der Bestrahlung gewachsen ist. So kam ich über die Notaufnahme auf die Onkologie zu Dörte. Dörte hatte Nachtschicht, also ich war eine Nacht da und Dörte hatte Nachtschicht. Dort wurde MRT und CT gemacht und dann kam auch die Entwarnung, dass der Tumor nicht gewachsen ist. Das war die größte Sorge der Ärzte. Auch meine Ärztin in Tübingen habe ich kontaktiert, die haben auch Entwarnung gegeben. Man kann die Bilder unter den Kliniken weiterleiten lassen und die haben auch gleich Entwarnung gegeben. Sie hat aber auch klar gesagt, ich muss die Bestrahlung sofort wieder aufnehmen. Man kann das nicht einfach abbrechen. Also man kann auch Bestrahlung nicht ins Unermessliche machen. Das kann man mal machen, aber man kann das nicht machen, wie man will. Und sie hat zu mir gesagt, wenn mein Tumor wächst, habe ich keine Chance. Ganz klar. Also das war schon richtig krass. Ganz klare und deutliche Worte, vielleicht waren die aber auch zu der Zeit echt nötig. So habe ich mit Hänge und Würge die Bestrahlung wieder aufgenommen. Da habe ich einen GLK und einen BLK informiert und habe gesagt, dass ich alle meine Aufgaben die nächsten 6 Wochen nicht machen kann, weil es mir einfach so schlecht geht. Ja, dann mache ich halt die Kasse, gell? Dann habe ich im Friedemann Bast, das ist mein Nachbar, gesagt, also Friedemann, ich mache hier jetzt nichts mehr. Mein Mann hat ihm die Rechnungen gebracht und hat gesagt, du musst übernehmen. Und der hat zu der Zeit, das ist auch so ein Wunder, auf die Sparkasse geschafft. Und hat sein PIN ging nicht, irgendwas ging nicht und er ist ins Geschäft. Und der ist ja eigentlich beim Finanzamt angestellt und hat Sparkasse geprüft zu der Zeit und konnte am nächsten Tag mit seinem PIN und mit seinem Zugang alles klären. Also das ist auch so ein Wunder. Ich komme nachher noch zu ganz vielen anderen Wunder, aber das ist auch so ein Wunder und er hat es einfach gemacht. Mein Mann hat sie gebracht, er hat sie überwiesen und wieder bei mir in den Briefkasten geworfen. Wir wohnen so. Ein Riesenwunder, ja. Genau. Der hat es einfach übernommen und ohne zu fragen, er hat es einfach gemacht. Das war echt toll. Und die anderen Aufgaben haben sie unter sich aufgeteilt und sind eingesprungen da, wo es nötig war und wo sie wusste, ich kann es halt gerade nicht machen. Genau, nach der Aufnahme von der Bestrahlung ging es mir einfach nicht wirklich gut. Die Nebenwirkungen sowie das Cortison blieben vorerst auf jeden Fall erhalten. Irgendwann habe ich aber gemerkt, was kann ich machen, was tut mir gut, was hilft mir, um im Alltag besser klarzukommen. Und das war alles, wo ich meine Augen nicht anstrengen musste. Also kein Fernseher, kein Laptop, kein Buch lesen, kein Handy, nichts malen. Nicht telefonieren, das ging alles nicht. So, was bleibt übrig? Ich habe mir auf meine Terrasse gelegt, es war schönstes Sommerwetter und habe die ganze Zeit Richtung Ilshof geschaut. Wir haben eine Aussicht von ungefähr 3 Kilometer und habe Lobpreismusik gehört, weil Hören war die ganze Zeit kein Problem. Habe Musik gehört, habe Predigten gehört Und so sind wir irgendwie durch die Zeit gekommen. Hab viel gebetet. Genau, und so haben wir es irgendwie geschafft, dass am 2. Juni, Juli, 30 Bestrahlungen irgendwie geschafft waren. Dank der vielen Gebete, auch von euch hier von Künzelsau, am Gottesdienst im Grünen wurde, ich war ja nicht dabei, gesagt, dass es mir gar nicht gut geht. Und ganz viele Menschen haben angefangen zu beten, bei Gott für uns als Familie einzustehen. Das ist echt ein ganz großes Geschenk und ein ganz großes Privileg. Wir wurden durch die Gemeinde in Leofels mit Mittagessen versorgt, mit vielen leckeren Kuchen, tollen Erdbeeren. Also ich hatte noch nie so viele Erdbeeren wie in diesem Jahr. Und ich habe nicht eine gepflückt und vor allem nicht gekaufte, sondern aus dem Garten. Die schmecken ja 10-mal besser. Also immer wieder Standard-Päckle. Wir waren überwältigt. Und so haben wir das irgendwie durchgestanden. Es war eine anstrengende und herausfordernde Zeit, aber Gott war dabei und hat jeden Moment durchgetragen, und auch wenn es noch so schwierig war. Ich konnte mir viele Dinge, gerade Predigten in der Zeit, nicht wirklich merken, da mein Kopf das nicht mitgemacht hat. Also vieles hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Aber es hat einfach so gut getan. Es hat so gut getan, die Lieder zu hören und zu hören, wie was Gott in unserem Leben tut. Will ich euch von den Wundern ganz konkret berichten, die wir erlebt haben. Also die nicht nur ich, sondern wir als ganze Familie erlebt haben. Wir hadern nicht mit der Situation. Wir hadern auch bis heute nicht oder sind da arg betrübt oder traurig oder total niedergeschmettert. Es ist ganz klar, meine Lebenserwartung liegt nicht bei 80 Jahren. Das kann sich jeder denken mit so einer Diagnose. Wir wissen auch nicht, warum ich den Tumor habe. Wir wissen auch nicht, wann wächst er weiter oder wird er kleiner oder wird er geheilt. Aber das ist auch nicht die Frage, die wir uns stellen. Die Frage, die wir uns stellen, ist, was hat Gott damit vor? Was ist der Weg für unser Leben? Für meins, für das meiner Familie. Und ich möchte Zeuge sein für das, was wir erlebt haben in den letzten Wochen und Monaten und was Gott in unserem Leben gemacht hat. Ein weiteres Wunder ist, dass es nach dem Krankenhausaufenthalt Anfang Juni mit zunehmender Bestrahlung eigentlich besser ging. Also es wurde von Tag zu Tag besser und wir wissen nicht warum. Ich habe weiter die Maske aufgezogen, ich habe weiterhin die Bestrahlung gehabt. Es wurde trotzdem besser und wir haben mit einer Verschlechterung gerechnet. Irgendwann konnte ich dieses Ding ertragen. Also am Anfang konnte ich das nicht ertragen, das war ganz, ganz furchtbar. Irgendwann war mir ja alles egal, aber da habe ich das auch ertragen und es ist für mich auch so ein Wunder, das ertragen zu können, dieses Ding aufzusetzen, weil man ist wirklich wie an einem Tisch festgebunden. Also viele haben gesagt, das sieht aus wie so ein Foltergerät. Das ist es auch. Dann haben wir die Mittagessenversorgung, das will ich euch kurz schildern. Also wir sind ja eher so angelegt, wir wollen niemandem zur Last fallen. Und ich war ja mit dem Kopf eh nicht ganz klar. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, also ich brauche was zum Essen, ich kann nicht kochen. Wir können nicht nur festmachen den ganzen Tag, das packe ich nicht, von der Kraft her auch nicht. Darf ich jemanden in der Gemeinde fragen, ob sie uns mit Mittagessen versorgen? Und dann hat er gesagt, ja, das können wir, glaube ich, wirklich verlangen. Und dann habe ich der Moni Wackler geschrieben und ich habe eine Sprachnachricht geschickt. Also ist ja toll heutzutage, man kann Sprachnachrichten schicken. Ich konnte nicht schreiben, ging nicht. Ich habe eine Sprachnachricht geschickt. Und dann hat Moni Mittagessen organisiert. Von Montag bis Freitag kam jemand, Punkt 12:30, hat einen Korb vorbeigebracht mit Essen drinne, also so gutes Essen, 2 Wochen, mit Nachtisch, mit allem, das war mega. Also wir waren überreich beschenkt, wirklich überreich beschenkt. Haben die vorbeigebracht, haben gesagt, ihr braucht nicht spülen, stellt es einfach vor die Tür, wenn ihr fertig seid. Wir holen es einfach wieder ab. Das hat uns so gut getan. Es hat so gut getan, dass die in der Gemeinde so selbstlos eingestanden sind für uns und haben das einfach gemacht. Moni hat eine Gruppe entworfen, so WhatsApp-Gruppe, und sie hat nur reingeschrieben, Mittagessen, Familie Hus. Sie hat noch gar keinen Text geschrieben, da hatten sich schon einige gemeldet. Also die wusste, was wir in dem Moment einfach brauchen. Und als ich die Rückmeldung kam, Sarah, das ist kein Problem, das machen wir gerne. Mir standen echt die Tränen in den Augen. Meine Mama war zu der Zeit da, die war eine Woche da. Die hat gesagt, das ist unglaublich, dass das die Gemeinde einfach so macht. Also das war echt unglaublich. Und ich habe zu meinen Kindern immer gesagt, wir sind überreich beschenkt, trotz allem Schweren. Das andere Wunder ist, dass ich Gott ganz besonders wahrnehmen und spüren durfte. Also, dass er da ist, mich in den Arm nimmt und sagt, mein liebes Kind, ich lasse dich nicht los. Ich halte dich ganz arg fest. Gott ist nicht in den Starken mächtig, sondern in den Schwachen, und die seine Hilfe ganz besonders brauche. Dieses Gefühl, dass Gott mich in den Arm nimmt wie ein liebender Vater, ein Säugling, mich hin und her wiegt und einfach sagt, ich bin da, hab keine Angst. Besonders war nachts dieses Gefühl ganz präsent und ganz, ganz stark. Also habe ich ganz, ganz tief wahrgenommen. Ich kann Zeuge sein, es ist auch so ein Wunder für das, was in meinem Leben einfach passiert ist. Ich kann die Botschaft weitergeben, ob es jetzt, ich bin viel Taxi gefahren, also von der Bestrahlung hin und heim bin ich immer Taxi gefahren. Bei dem konnte ich Zeuge sein, bei dem Strahlenarzt konnte ich Zeuge sein. Bei den Krankenschwestern, die dort gearbeitet hat, die haben immer gesagt, wir haben gesehen, dass ihnen so schlecht geht. Aber sie waren trotzdem einfühlsam und haben trotzdem gemerkt, bei ihnen ist irgendwas anders. Der eine Taxifahrer hat zu mir gesagt, sie strahlen so viel Zuversicht aus. Und es war für mich so, ja, ich strahle die Zuversicht aus, weil ich so einen großen Gott habe, der mich versorgt. Und Menschen, die mich fragen, wie es mir geht, kann ich von den großen Wundern einfach erzählen. Das eine Wunder ist, eine Gemeinde zu haben, die Gottes Thron einfach bestürmt, die hinter uns steht, die uns unterstützt und so toll durch die Zeit trägt, ob das die Leofelser sind oder hier in Künzeldau. Das ist ein ganz großes Danke wert. Ein Wunder ist noch, dass ich alles als so schön wahrgenommen habe. Alles, wozu ich nichts kann. Alles, was ich nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel die Blumen, die in meinem Garten gewachsen sind, auch wenn ich mich nicht drum kümmern konnte. Die vielen Vögel, das Gemüse im Garten, was gewachsen ist. Die Freundlichkeit, die uns entgegengebracht wurde. Die vielen netten Gesten. Die Rücksichtnahme meiner Kinder. Und alles Materielle hat irgendwie an Wert verloren. Ein Wunder ist, dass ich stehen darf und dass ich euch das erzählen darf, was Gott Wunderbares in meinem Leben getan hat. In der Zeit hat mir eine gute Bekannte, ich habe viele Lieder geschickt bekommen, die hat mir eins geschickt, das ist mir ganz besonders ans Herz gewachsen. Das hören wir jetzt zusammen an. Der Martin spielt es vor und da kommt der Text. Und dann gehe ich noch mal kurz auf das Lied ein. In dem Lied heißt es, habt ihr jetzt gerade schon mitlesen können, wenn bei dir Lahme wieder gehen, Taube hören und Blinde sehen, bin ich gewiss, dass bei dir alles möglich ist. Wenn du zerbrochene Herzen heilst und aus der Sklaverei befreist, kein Zweifel mehr, dass bei dir alles möglich ist. Gott der Wunder, du bist hier und ich weiß tief in mir, bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg. Da ist noch Hoffnung, wenn es scheinbar nicht weitergeht. Ein Gott, der das Meer teilt, kommt nicht zu spät. Da ist immer noch Hoffnung. Mein Gott bahnt immer einen Weg. Keiner glaubte mehr daran, dass ihn ein Wunder retten kann. Denn er lag 4 Tage schon im Grab. Doch du riefst, Lazarus, steh auf, komm aus deiner Höhle raus. Und wenn du sprichst, werden Wunder wahr. Mein Gott regiert. Er ist immer noch auf dem Thron und Ausweglosigkeit ist immer noch keine Option. Was mir in der ganzen Zeit so wichtig geworden ist, ist, mein Gott kommt nicht zu spät. Er kennt den Weg, er weiß, wie es mir geht und ihm will ich vertrauen. Bei Gott können Lahme wieder gehen und Taube wieder hören. Bei ihm ist alles möglich. Da gibt es Hoffnung und mein Gott kommt nicht zu spät. Ich finde es so eine tolle Zusage. Mein Gott kommt nicht zu spät. Immer wieder habe ich auch in Sitzungen vom GLK, ich weiß nicht, ob ich es im BLK auch gesagt habe, gesagt, mein Gott kommt nicht zu spät. Und er wird uns zur rechten Zeit auch einen Jugendreferent schicken, der in seine Zeit passt. Und wir können gewiss sein, dass Gott es gut macht und richtig macht und nicht zu spät kommt. Er teilt das Meer, wenn er es für richtig hält, auch wenn die Ägypter einem im Nagel stehen. Er weckt Lazarus, obwohl es schon aussichtslos war. Er heilt, wenn es in seinen Plan passt. Trotzdem dürfen wir beten und ihn bitten. Er hört uns und es bewegt sein Herz, wenn wir als seine Kinder zu ihm kommen. Auch mich kann er heilen. Das ist für Gott eine Kleinigkeit. Und ich möchte mit der Zuversicht leben, Gott macht es gut. Er macht keine Fehler und er macht es zu seiner Zeit. Ganz kurz sage ich noch was zum aktuellen Stand von meiner Krankengeschichte. Seit Mitte August habe ich mit der Chemotherapie angefangen. Ich nehme 5 Tage lang Tabletten und habe anschließend 23 Tage Pause. Das ist ein Zyklus von 4 Wochen. Die Zeit der Chemo ist sehr anstrengend für alle. Also nicht nur für mich, für alle. Ich habe viele Nebenwirkungen, mit denen ich kämpfe und die mir den Alltag einfach schwer machen. Mein Mann unterstützt mich, wo er kann und ist besonders auch in der Zeit für die Kinder da. Stand heute muss ich bis nächstes Jahr im Juli Chemotherapie machen. Das sind 12 Zyklen. Ich habe jetzt gerade mal 4 geschafft. Mir graut sehr vor der Zeit, da es eine lange und anstrengende Zeit ist. Das Ziel dieser Chemotherapie ist es, dass der Tumor nicht weiter wächst, im besten Falle kleiner wird, aber ich keine Einschränkungen in meinem Leben habe oder wenig Einschränkungen, wenn man das nach Bestrahlung und Chemotherapie sagen kann. Es wird immer Einschränkungen geben. Jetzt möchte ich euch Mut machen. Wir als Familie haben so viel Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft erfahren. Davon sind wir bis heute echt überwältigt. Gerne möchten wir einen kleinen Teil von dem auch an euch zurückgeben. Ihr als Gemeinde steht für uns ein, so wie es in der Bibel heißt. Wenn ein Glied leidet, 1. Korinther 12, 26 und 27, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib Christi und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Wir als Gemeinde bilden diesen Leib Christi. Er ruft zur gegenseitigen Liebe und Anteilnahme auf. Es gibt den einen Leib, an dem jeder seine individuelle Funktion hat. Ich habe meinem Levi, das ist der Kleine, ein Lego-Männle geklaut. Der hat ganz viele davon, das ist nicht aufgefallen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Glieder von dem Lego-Männle nehme ich ab. Also gehen leider nur die 3 Teile. Arme gehen. Ja, ich habe so dran gezogen. Okay, ich wollte es nicht kaputt machen. Also, wenn man das so auseinander nimmt, dann ist dieses Lego-Männle einfach nicht zu gebrauchen. Also, es ist einfach nicht vollständig. Wenn ein Glied nicht funktioniert oder leidet, leiden alle anderen mit. Wenn einer Schmerzen in der Hand hat oder im Bein, ist der ganze Bewegungsapparat eingeschränkt und in Mitleidenschaft gezogen. Der Alltag ist schwieriger geworden. Alle helfen mit, dass das eine Glied wieder auf die Beine kommt. Ich baue meine Hände wieder zusammen. Hat auch noch eine Mütze. Dass es wieder vollständig ist und sich mit seinen Gaben in der Gemeinde, dem Leib Christi, einbringen kann. Und das haben wir erfahren, dass Leute so viel Energie, so viel Liebe da reingesteckt hat, dass es uns als Familie wieder besser ging. Gerne möchten auch wir für euch einstehen und euch diese Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe entgegenbringen, die wir erfahren haben. Bleibt nicht stehen. Das können wir aber nur dann, wenn wir voneinander wissen, was der andere braucht und wo es einem fehlt. Lasst uns voneinander wissen, wo wer Hilfe braucht und dann füreinander einstehen. Es hilft nicht nur dem Bedürftigen, dem, der Hilfe braucht, sondern die ganze Gemeinde profitiert davon. Die Leopfälzer waren so dankbar über meine Sprachnachricht. Die haben gesagt, endlich hat sie gesagt, was sie braucht. Weil mir konnte man nicht helfen. Also in meiner Situation, mir persönlich, konnte man nicht helfen. Und als ich dann gesagt habe, wir brauchen ein Essen, wir müssen irgendwas essen, die waren so dankbar. Wir können konkret was tun. Und wenn euch das hilft, das ist eine Kleinigkeit. Das machen wir von Herzen gerne. Und ich sage immer noch, Sarah, du musst sagen, was du brauchst. Ich habe jetzt gesagt, während der Chemotherapie wäre es gut, wir kriegen noch mal 1-2 Tage Essen, weil du schaffst einfach in der Zeit nicht. Kurz noch mal die 2 Aspekte, die mir so wichtig sind, die möchte ich kurz zusammenfassen. Das eine ist, mein Gott kommt nicht zu spät. Er kennt die Situation genau. Er hat es unter Kontrolle. Er hat den Plan und auf ihn darf ich vertrauen und mich ausrichten. Das zweite ist, ich bin ein wichtiges und wertvolles Glied der Gemeinde Jesu. Wir helfen gegenseitig, stehen füreinander ein, dass es dem Kranken oder Schwachen wieder besser geht und bieten unsere Hilfe an. Wir sind der Leib Christi und seine Gemeinde. Und nur in Einheit, wenn alles funktioniert, gehören wir zusammen. Ich möchte euch von Herzen danken für all die Gebete in den letzten Wochen. Die haben uns wirklich durchgetragen. Danke für alle freundlichen Worte, alle tollen Nachrichten, alles Umsorgen und Versorgen, ganze Fürsorge. Und wir danken auch, wenn ihr weiterhin für uns betet. Wir haben noch einen ganz langen Weg vor uns. Aber es ist ganz klar, Jesus ist Sieger über meinem Leben.